vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Es tut so gut, mit einer Family anzubeten. Und ich glaube, das ist absolut eins meiner Highlights auch in der Woche. Mit euch, mit hungrigen Menschen, die Jesus hingegeben sind, ihn groß zu machen. Und es ist immer wieder schön, als ich heute Morgen hier reingelaufen bin. Ah, er war schon da. Und das ist das, was mich hier begeistert. Wir müssen nicht irgendwas tun, dass er kommt, sondern er ist schon da aufgrund seiner Liebe, aufgrund dessen, was er für uns getan hat. Und das begeistert mich zum einen an Gott, weil er unsere Herzen kennt und manchmal so, du liebe Zeit, wie gut bist du, wie gnädig bist du, dass du kommst. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieses Haus was trägt, das mit Anbetung zu tun hat. Und ja, ich feiere es mit uns zusammen, Jesus anzubeten. Ich möchte ganz kurz was teilen und dann gehe ich in die Botschaft rein. Wir sind gerade in einer Themenreihe, Beziehung, Sex, Frauen, Männer auch und so weiter. Sorry, das ganze Gender-Gedöns. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist mega wichtig. Die Botschaft, die ich heute bringe, ist eine Fundamentsbotschaft für diese ganzen Themen. Und mein Herz in dem ist es, dass wir reif werden zu unterscheiden, was Gott jetzt redet und was er gesagt hat. Das ist ganz wichtig, weil gerade in der Zeit, in der wir leben, da wird alles in Frage gestellt, alles ja, dekonstruiert, also alles hier, wo steht es wirklich und so weiter und so fort. Und deswegen weiß ich nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass alles, was du hier drin liest und für dich selber highlightest, da gibt es einen Vers, der das Gegenteil sagt. Und deswegen, wenn wir dieses Buch lesen ohne den Heiligen Geist, dann ist es ein Buchstabe, der töten kann. Und du kannst das Richtige sagen mit dem falschen Geist. Und dann ist trotzdem noch die Wahrheit, aber es ist nicht mehr die richtige Version. Und wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit eventuell gesprochen wird, aber mit einem falschen Geist. Und dann ist es eine Perversion. Okay. Vor kurzem hatte ich Vision, Traum, ich kann es nicht in Worte fassen, so ein Ding halt. Und ich habe Hebräer 6 gesehen. So, ich wusste nicht, was in Hebräer 6 drinsteht, vergebt mir, okay. Auf jeden Fall Hebräer 6 und ich lese, also dann habe ich gedacht, so in der Vision, du Liebe, was steht da drin überhaupt? Und dann sagt Jesus zu mir, Steve, es ist Zeit, dass du verstehst. It's time to understand. It's time that you understand. Und manchmal redet Gott zu mir in Deutsch, Englisch, manchmal redet er zu mir in Sprachen und ich weiß gar nicht, was er sagt. Aber in dem Fall war es Englisch und er sagt zu mir, hey, it's time that you understand. It's time to understand. Time to wake up for understanding. Und in Hebräer 6, ich habe es dann gelesen, da steht drin, dass wir die Grundlagenbotschaften nicht beiseite legen, aber dass er will, dass wir zu einer neuen Reife heranwachsen. Da gibt es andere Botschaften. Und was ich nicht sagen will, und ich habe es auf die Agenda im Core-Team geschrieben, da will ich drüber reden, weil ich muss wissen, okay, wie können wir das praktisch umsetzen, wenn Gott uns in was hineinruft, das ein neuer Standard ist zum Alten, wenn ich das so sagen will. Okay? Und was mir bei dem wichtig ist, ist, als dieses Wort, hey, it's time to understand, it's time to wake up, understand. Das heißt nicht, das Alte ist schlecht, sondern es ist immer noch wahr und richtig, aber understand, es ist unter unserem Standing. Versteht ihr, was ich meine? Das ist wie, wir gehen eine neue Stufe hoch in Reife hinein. Und ich glaube wirklich, dass Fearless sowas trägt. Ja, ich glaube, wir sind ein Trainingszentrum, um Menschen in Reife zu führen. Das ist mein absolutes Herz. Vielleicht bin es auch nur ich und okay, aber mein absolutes Herz ist, egal wie viele Leute hier drin sind, dass Menschen eine tiefe, reife Beziehung mit Jesus haben. Das ist mein Herz. Deswegen sind wir nach Bethel, weil ich zum allerersten Mal gehört habe, da gibt es eine Schule, die Menschen trainiert, Gottes Stimme zu hören, in Zeichen und Wunder zu laufen und so weiter und so fort. Und ich dachte, du liebe Zeit, jemand hat meine Vision geklaut. So, Schatz, guck mal, hier, da steht geschrieben, was eigentlich auf meinem Herz ist. Wir müssen dorthin. Und so sind wir dorthin, mit vielen Umwegen und Gunst und so weiter und so fort. Aber so sind wir in Bethel gelandet. Und ich bin da drin aufgegangen, weil zum allerersten Mal ich gemerkt habe, wow, das ist, wofür ich lebe, das ist, wofür ich brenne. Ich will, dass Menschen, dass ich selber ein reifer Christ bin, der auf solid, also der auf einem Fundament steht, das nicht hin und her geworfen werden kann, sondern gegründet und verwurzelt ist in Jesus. Okay? Und deswegen gebe ich mich ja immer wieder über diese Schisserlinie hinaus, weil außerhalb der Schisserlinie, da lernst du, wozu du geboren bist. In der Komfortzone wächst nichts. Aber außerhalb von dem, wow, du erlebst, wofür du geboren bist. Und vor kurzem habe ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, wie sage ich Ihnen das positiv, ohne das schlecht zu machen. Das war eine Person, die gehört zu einem anderen Kreis und die glauben ein bisschen was anderes. Und die stehen ganz oft irgendwo rum und wenn du zu ihnen gehst, verteilen sie dir die Bibel. So viel zu dem Thema. Okay. Auf jeden Fall hatte ich ein Gespräch mit der Person, weil ich vorbeigelaufen bin und ich hatte ein Wort der Erkenntnis über deren körperlicher Zustand. Und ich bin dorthin und habe gesagt, hey, kann es sein, dass du das und das und das Problem hast? Und hey, woher weißt du das? Ah, ich glaube an Jesus. Ah, ich glaube auch an Jesus. Ah, cool, Hammer. Und so weiter und so fort. Hey, kann ich für dich beten? Ah, nee. Okay, ja, ich muss nicht für dich beten. Mein Schatten kann dich auch heilen, weil das lesen wir in der Bibel. Und so weiter. Also, nur zur Info, ich glaube dem Ding. Auf jeden Fall, wir sind dann so ein bisschen in das Gespräch gekommen und währenddessen, dass wir reden, die Person hat ganz viel Bibel erzählt und so weiter und so fort. Ich dachte mir so, du liebe Zeit, hey, krass, Mann, wir glauben echt fast das Gleiche. Junge, das ist brutal. Also das, was du hier jetzt gerade so gesagt hast, würde ich zu 99% unterschreiben, absolute. Das eine Prozent aber, ne. Und in dem Moment, ich habe dann nicht für die Person beten dürfen, Hände auflegen dürfen und so weiter, habe die Person geliebt und bin dann weitergelaufen. Habe ihr natürlich noch einen schönen Tag gewünscht und so. Und aber in dem Moment, wo ich dann weggelaufen bin, ist mir was klar geworden. Du kannst zu 99% das hier glauben, aber das eine Prozent, das dir fehlt, ist entscheidend, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und ich möchte ein bisschen drüber reden, weil das Fundament ist meiner Meinung nach zu den Themen, die wir anreisen werden. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe im Core-Team vor kurzem geteilt, ich bin nicht die Person, die über die aktuellsten Themen reden will. Du sagst vielleicht, warum nicht und so weiter und so fort. Da gibt es coole andere Pastoren, die das machen, vielleicht ja auch jemand vom Core-Team. Aber mein Ding ist es, dass du reifst in Christus und die Antwort selber in ihm findest, wenn so ein aktuelles Thema auf dich kommt und nicht einen Steve Junke zitieren kannst. Weil meine Angst ist es oder meine Sorge oder, na, ist alles negativ, aber mein Ding ist es, dass die Kirche zu einem Ort geworden ist, wo wir die Menschen so sehr lehren, dass sie gar keine Beziehung mit Jesus mehr brauchen. sondern du weißt dann, dass du weißt, dass du weißt, aber du kennst gar nicht den, der die Antwort eigentlich ist. Und dann haben wir ein Problem, Leute. Okay, Offenbarung, und dann lege ich wirklich los. Bill Johnson hat mal gesagt, Offenbarung ist ein Schwert. Und das nehme ich für mich zu Herzen, weil ich nichts reden will, was ich selber nicht lebe. Offenbarung ist ein Schwert, und das ist nicht ein Schwert, das du so in der Hand hast und so rumfuchtelst, sondern es ist ein Schwert, hätte ich jetzt eins da, das mit dem Griff zu dir ist. Und du musst hineinlaufen, damit du Offenbarung teilen kannst. In anderen Worten, Offenbarung muss zuallererst mal in deinem Leben sichtbar werden. Ansonsten ist sie nur Information und hat keine Transformationskraft. Wenn Wahrheit oder das, was Jesus zu uns sagt, uns selber nicht beschneiden darf, dann bin ich nur ein Echo und keine Stimme. Aber Jesus hat gesagt, steh auf, werde Licht und nicht reflektieren oder irgendwas. So, da ist Offenbarung. Offenbarung bedeutet kennen, ihn kennenlernen. Ja? Und das ist ein Schwert und du musst hindurchlaufen, sozusagen, damit du es benutzen darfst. Und das ist mir mega wichtig, Leute, wenn ich über Reife rede. Ich bin nicht der, ganz ehrlich, ich habe aufgehört. Früher dachte ich, ich wäre ein Freund Gottes, okay? Wir haben alle das Lied gesungen und so weiter und so fort. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt gar nicht so viele Freunde Gottes in der Bibel. Und was hat die eigentlich unterschieden vom Rest, die auch irgendwie cool waren? Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Aber auf jeden Fall, ich will ein Freund sein. Ich will nicht nur ein Sklave sein, der tut, was sein Meister ihm sagt. Ich will das Herz Gottes verstehen und fragen, was meinst du damit? Was meinst du tatsächlich gerade? Weil Jesus ist daran interessiert, Beziehung zu haben. Beziehung. Und nicht, mach das, mach jenes und so weiter. Na, er ist der Herr, er kann schon auch sagen, was er will. Aber ganz oft sagt Gott Dinge, die zuallererst mal unser Herz prüfen oder uns eine Einladung geben, mit ihm in Beziehung zu treten, anstelle gleich die Zukunft vorauszusagen oder zu determinieren. So ist es und so muss es laufen. Woher weiß ich das? Abraham und Sodom und Gomorra. Warum konnte Abraham mit Gott, im Englischen würde man sagen, negotiaten, verhandeln? Wenn Gott doch der allmächtige Schöpfer ist, der schon vor Grundlegung der Welt einen Plan gehabt hat, und dann kommt Abraham, oder nehmen wir mal XY, und hinterfragt das Ganze. Kann es sein, dass wenn Gott redet, er nicht immer nur gleich, und so ist es fix, sondern er Menschen an sein Herz zieht und sie hören, also sie vom Herzen her hören, dass sie vom Herzen her erzählen, was sie gerade denken, und er sagt, genau, darauf wollte ich eigentlich raus. Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Vielleicht war es Gottes Herz gar nicht, Sodom und Gomorra zu zerstören. Lass mal so stehen. Also was ich sagen will ist, du kannst, Wahrheit ist nicht immer gleich Wahrheit, sondern die Quelle der Wahrheit ist entscheidend. Also, warum sage ich das? Wir werden uns Wahrheit angucken. Aber wie gesagt, es gibt für jede Stelle eine andere Stelle, die was anderes sagt. Okay, und ich werde es euch heute ein bisschen zeigen und euch da reinführen. Warum? Weil das kein Formelbuch ist. Jesus will nicht Menschen, die das Ding lesen, alles klar, und so ist es, und dann läuft draus zu und dann läuft so. Warum? Abraham und Isaac. Abraham bekommt ein Wort vom Herrn. Hey, opfer deinen Sohn, den du liebst. Was macht Abraham? Er geht los, legt seinen Sohn auf den Altar und dann hört er nochmal Gott. Gott sei Dank. Sagt Isaac. Sonst wäre er tot. So, aber er hatte ein Wort vom Herrn. Er hatte was gehört. Ist das die Wahrheit? Absolut. die hat ihn in Bewegung gesetzt. Aber es gab eine höher gesetzte Wahrheit, ein jetzt gesprochenes Wort, das Gottes Herz gezeigt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir das hier lesen, weil es offenbart Gottes Herz, dass wir das Rema-Wort Gottes trotzdem haben, das jetzt gesprochene Wort, weil ansonsten werde ich was rufen, das Gott leiselt. Macht das Sinn? Ansonsten werde ich irgendwas herausgreifen hier. Und das ist die Wahrheit, aber es gibt ein jetzt gesprochenes Wort für die Situation. Okay, glaubt man nicht. In Apostelgeschichte 16,16, da gibt es diese Frau, und die hat einen Wahrsagegeist. Und diese Frau sagt zu Paulus, hey, ihr Männer Gottes und so weiter und so fort. Hat die Wahrheit gesagt? Ja. Absolut. Warum hat dann Paulus gesagt, hey, voll stumm? Falscher Geist. Dang it, du liebe Zeit. Als der Teufel Jesus versucht, hat er die Wahrheit gesagt? Ja. Warum hat Jesus mit der Bibel, der anderen Wahrheit, gekontert? Weil der Teufel oder was auch immer er versucht und benutzt, ja, seine Helfershelfer und so weiter, er wird die Wahrheit aussagen. Also nicht immer, wenn der Feind was sagt, ist es gelogen oder sowas. Oder stimmt nicht. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Teufel kann die Wahrheit sagen zu seinen Gunsten. Der Teufel sagt das Richtige, mit dem Geist aber dich zu töten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören, sie zu unterscheiden. Und auch wichtig, dass nicht jeder Gedanke unser Gedanke ist. Weil wenn der Feind mit Jesus reden konnte, kann er auch mit uns reden. Okay, so, das ist die erste Grundlage, okay? Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das von Gottes Mund kommt. In anderen Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, Jesus wird ja da versucht in der Wüste, hat Hunger und so weiter. Aber er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem frisch gesprochenen Rema-Wort Gottes. Ja? Deswegen ist es wichtig, und ich hoffe, meine Erwartungen sind groß, dass wir alle das hier lesen. Ja? Immer wieder, am besten jeden Tag. Es ist aber noch wichtiger, dass das hier dich zum Autor führt, der eine lebendige Beziehung mit dir will und der jeden Tag mit dir reden will. Das hier ist eine Tür, den Autor kennenzulernen. Wenn du an den Buchstaben stehen bleibst, versteh mich nicht falsch, es ist auch cool. Aber das ist nur die Oberfläche. Weil das hier kann dich sehr religiös machen. Das kann Kämpfe, das kann Kriege, das kann alles Mögliche hervorbringen, weil der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. Wort plus Geist ist gleich Wahrheit. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alright, okay. Okay, also wir starten jetzt, okay? Adam und Eva, wir kommen immer wieder in den Garten zurück, ich liebe das bei uns, bei Fearless. Aber Adam und Eva, die wurden versucht und denen wurde was präsentiert. Und wir hatten es ja erst vor kurzem von den zwei Bäumen im Garten Eden, oder? Warum Gott zwei Bäume macht, du liebe Zeit. Ganz einfach, er wollte den Garten nicht kindersicher machen. Okay? So, Gott überlässt uns eine Wahlmöglichkeit. Okay. So, Adam und Eva entscheiden sich, von dem Baum zu essen, beziehungsweise von der Frucht. Und dann erkennen sie, dass sie nackt sind. So, der Baum, wie hieß der nochmal? Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wer war in diesem Baum und hat sie versucht? Der Teufel als eine Schlange. Was ist der Teufel? Der Feind. Böse, in dem Fall böse. Okay, was ist für ein Baum? Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dem Teufel war es egal, dass sie Erkenntnis bekommen würden, dass er böse ist. Ihm sein alleiniges Ziel war, dass sie die einzige Regel in dem Garten in Frage stellen und somit ihr Vertrauen zu Gott und aufgrund dessen was wählen, wo sie keine Beziehung brauchen. Ich will mal das dahinstellen. Geht es Gott um Freiheit? Dass wir eine freie Wahl haben oder sowas? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es Freiheit in dem Sinne gibt. Ich glaube, es gibt nur richtige Abhängigkeit. Du wurdest nie geschaffen, irgendwie unabhängig von Gott zu leben. Und ich glaube, das muss in unser Denken wieder rein. Aber was Adam und Eva gemacht haben, war, wir nehmen uns was, wo wir keine Beziehung mehr brauchen. Wir nehmen Erkenntnis, unabhängig von der Beziehung mit Gott. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihnen gesagt, dass sie nackt sind. Es war nicht der Teufel, der zu ihnen geredet hat. Es war der Baum, der zu ihnen geredet hat. Waren sie nackt? Absolut. Was hat die Wahrheit gemacht? Scham kreiert. Und aufgrund dessen haben sie sich versteckt. Gott kommt eines Morgens. Hey Adam, wo seid ihr? Gott hat nicht nach ihnen gesucht. Okay. Das wär wirklich verloren, wenn er nach dir sucht. Aber er hat sie in dem, wo ist euer Herz? Das Vertrauen, das ich euch gegenüber hatte und das, für das ihr geschaffen wurde, mir gegenüber, ist weg. Ihr habt es eingetauscht gegen Erkenntnis, die von euch selber kommt, wo ihr keine Beziehung mehr braucht. Und das ist das Gefährliche auch hier. Wenn ich das lese, mit dem Baum der Erkenntnis, Junge, ist ganz gefährlich. Weil es kann dir die Wahrheit sagen, aber nicht zu deinen Gunsten, auch nicht zu Gottes Gunsten. Alright. Okay, hier ganz kurzer Hieb in unsere Serie hinein. Adam und Eva wurden geschaffen, um fruchtbar zu sein und sich zu mehren, oder? Sex heißt es auch. Habt Sex und vermehrt euch. Das war noch vor dem Sündenfall, oder? Also hat Gott Sex kreiert, noch bevor es Sünde gab. Somit zu dem Thema. Das ist echt ein gutes, Gott kreiertes Ding, wie man immer dazu sagt. Einheitsschließung. Und vielleicht auch da, ja, Sex ist kreiert, natürlich auch zum Spaß und diesen ganzen Sachen, aber vor allem, dass zwei eins werden und dann ein Bild kreieren von ihrem Schöpfer. Wenn zwei gleichgeschlechtliche Sex miteinander haben, können sie nicht eins sein und somit auch nicht das Bild kreieren, wozu sie eigentlich geschaffen wurden. Alright. So, seid ihr noch da? Okay. So, Wahrheit ist immer mehrdimensional. Weiß nicht, ich hoffe, der Part kam jetzt so langsam rüber. Es ist wichtig, dass die Quelle gut ist, von der Wahrheit auskommt. Ja, ansonsten, ich will nicht sagen, ist es nicht mehr die Wahrheit, weil das ist die Wahrheit, aber die hat einen anderen Geist und das ist gefährlich. Okay, dann Wahrheit ist immer mehrdimensional, hat verschiedene verschiedene Stufen. Warum? Jesus sagt zum Beispiel zu den Pharisäern, hey, es ist cool, dass ihr von allem Möglichen in eurem Garten sogar den Zehnten gebt. Du liebe Zeit, das wäre der Hammer. Aber ihr habt es verpasst, Gerechtigkeit und so weiter zu tun. Das Größere, ich lese euch vor, Lukas 10, 42. Wehe euch, ihr Pharisäer, sogar von Küchenkräutern wie Minze und Raute und auch von allen anderen Gewürzen gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber das, was viel wichtiger ist, also Jesus tut hier nicht den Zehnten zur Tür rauskicken und sagen, das ist schlecht, sondern das ist gut, was ihr macht. Das ist sogar bemerkenswert, dass ihr sogar von euren Küchenkräutern, du liebe Zeit, da gibt es Sachen, die weiß ich noch nicht mal, aber von denen gebt ihr auch der Zehnte, das ist der Hammer. Aber viel wichtiger, da gibt es noch was Größeres. Das habt ihr verpasst. Ja? Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott ist euch gleichgültig. Ah, okay, du liebe Zeit. Es gibt also Dinge, die Gott wichtig sind. Es gibt Dinge, die Gott noch wichtiger sind. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Wichtigste ist Liebe, oder? Das sagt die Bibel. Also, alle drei sind der Hammer. Aber das Wichtigste ist Liebe. Okay, Steve, du liebe Zeit, was redest du? Okay, im Kontext. Wir nehmen einfach mal den Kontext Beziehung zu Mann und Frau. Ja, die Bibel sagt, der Mann, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Der Mann soll aber seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Was ist das Höhere jetzt? Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Hoffnung, Liebe. Liebe. Okay. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Das Wichtigere ist, dass der Mann die Frau liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Wenn ich jetzt das falsch betone oder sage, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, das ist wichtiger, wie der Mann die Frau lieben, dann habe ich eine Perversion, eine falsche Version gegründet. Und Leute, dann wird es ganz gefährlich. Dann wird es so gefährlich, dass Frauen in Haushalten alles Mögliche machen müssen und der Mann... Ich will das Wort nicht sagen, aber ihr versteht, was ich sagen will. Ah, das ist gefährlich. Richtig gefährlich. Aber haben beide die Bibel zitiert? Ja. Du kannst 99% das Richtige glauben, aber 1%, wenn du das Falsche rufst, was er leiselt, dann kreierst du eine falsche Version von seinem Herzen. Und das ist, okay. Also so langsam kommt, glaube ich, rüber, was ich sagen will. Okay, ich bringe euch ein paar Bibelstellen, okay? Okay, ich habe noch ein paar Minuten. 1. Mose. In 1. Mose, auch noch mal ganz kurz das Beispiel. Du kannst es richtig machen zu falschen Zeitpunkt. Und falsch liegen. In 1. Mose, da ist Mose, der hat zu viel Wein getrunken. Okay, der war Weinanbauer und so weiter, hat von seiner eigenen Frucht ein bisschen zu viel getrunken. Und blöderweise, sage ich mal, eingeschlafen irgendwo. Und seine Söhne sehen ihn. Noah. Yeah, I'm sorry. Auf jeden Fall. Noah liegt dort und sein Sohn Ham sieht ihn als erstes, redet darüber, die Söhne. Und aufgrund dessen, weil er erzählt, dass sein Papa nackt dort liegt und viel getrunken hat, kommen dann nachher die zwei Söhne, laufen rückwärts rein und bedecken seine Blöße. Aber aufgrund dessen, dass Ham das Falsche gesagt hat, zur falschen Zeit, das war das Richtige, aber es war falsch, wird er verflucht. Nicht nur er, die ganze Mannschaft von ihm danach. Denkst du vielleicht, du liebe Zeit. In 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Das ist genau das. Ja, du liebe Zeit, heißt es jetzt, ich muss über jeden Fehler dahin gucken und kann nichts mehr sagen und so weiter. Nee, da geht es nicht drum. ich glaube, das ist auch wieder mehrdimensional. Es geht zum einen ums Herz. Wie ist mein Herz gegenüber von meinem Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter? Und zum anderen ist das, glaube ich, auch ein Sinnbild für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, weil er hat uns, nicht nur bedeckt, aber okay, halt bildlich, er bedeckt uns mit seiner Liebe, die alle Sünde vergibt. Und so sollten wir auch miteinander unterwegs sein, dass wir aufgrund dessen, was uns vergeben wurde, anderen Menschen vergeben können, dass sein Blut rüberkommt. Und jedes Mal, wenn du sagst, hey, ich vergebe dir, dann bedeckt sein oder geht es eigentlich unter das Blut Jesu. Und wenn du es wieder rausholst, dann ziehst du eigentlich was raus aus deinem Schmerz und so weiter, aus dem Blut Jesu raus. Ist es dann immer noch die Wahrheit, was passiert ist? Ja, aber du holst wo raus, aus dem Blut Jesu raus und dann wird es dämonisch. Oh, leck mir im Socken, du. Unvergebenheit, Leute, das ist ganz gefährlich. Unvergebene Menschen, die das hier benutzen, ja, noch schlechter. Okay, also, ihr merkt, das ist mein Ding, ich will euch in Reife führen. Warum? Wir werden Themen anreißen, anschauen, da denkst du liebe Zeit, das steht aber ganz anders irgendwie drin. Und ich habe schon immer so gelernt. Und jetzt? Okay. Ja, die Frage ist, welcher Baum redet zu dir, gell? Das nehmen wir mit. Okay, ich gebe euch mal so ein paar Bibelstellen, die einfach, ich denke, die sind, das ist fast witzig und gleichzeitig, das ist das, was uns wirklich herausfordert. Galater 5, Vers 2, siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Sag mal, nichts nützen. Ja. Apostelgeschichte 16,1. Er kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein junger Mann namens Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn. Wegen der Juden, die in einer Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater der Grieche war. Ja, halt mal, Paulus, du hast gerade Galater geschrieben. Wenn ich mich beschneiden lasse, ist Christus nichts zu nütze, aber da beschneidest du Timotheus. Wenn ich Timotheus wäre, halt mal, erinnere dich mal, was du da geschrieben hast. Du, was ist hier los? Du sagst zum einen das, zum anderen machst mit mir das. Matthäus 5, 39. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch hin. Habe ich mal gelesen, als ich nicht ziemlich frisch im Glauben war, aber da habe ich halt mal Matthäus gelesen, war 12 oder so. Okay. Wir waren im Musikunterricht und eine junge Dame, so sage ich es jetzt einfach mal, war nicht gerade freundlich. Und ich habe dann auch noch in die Wunde gepiekst und dann hat sie mir eine geschossen. Ja? Und weil ich das gelesen habe, habe ich gesagt, du kannst auch noch da hinhauen. Und ihr werdet nicht glauben, was sie getan hat. Wahrscheinlich hat der Vers nicht das bedeutet. Ziemlich irdisch ausgelegt. Okay, war die Frau happy? Vielleicht. War ich happy? Nein. Okay, also. Halt die andere Backe hin, sozusagen. Johannes 2, Vers 14. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkaufen und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel. Jesus hat nicht irgendwo eine gefunden, alles klar, das ist jetzt mein... Er machte sich eine. Bei jedem Stricken, den er zusammengebracht hat, hat er an die Leute gedacht, die er gleich da raushaut. Hoffentlich hat er keinen getroffen. I don't know. Das lesen wir nicht. Ja, was ist es jetzt? Soll ich meine Wange hinhalten und mich verklopfen lassen oder baue ich mir sehr überlegt eine Peitsche? Puh. Lukas 15, 4. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, dann nicht die 99, die in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Der Schäfer hat 100 Schafe, eins geht verloren, 99 lässt er da, einem geht er hinterher. Hammer. Johannes 6, 36. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, wollt ihr auch noch gehen? Ja, soll ich jetzt dem einen hinterhergehen oder schmeiße ich alle raus? Liebe Zeit. Lukas 22. Leute, es gibt tausende von Sachen. Lukas 22, 26. Hey, ihr sollt Schwerter holen. Kauft Schwerter. Die finden zwei Schwerter und so weiter. Johannes 18, 10. Petrus benutzt das Schwert. Hey, Petrus, was machst du? Ja, du hast doch gesagt, wir sollen Schwerter holen. Ja, aber nicht benutzen. Ach du liebe Zeit, okay. Oh, meine Güte. Matthäus 24, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Endzeitsprache, vielleicht. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Erdbeeren sind auch gut. Das alles ist der Anfang. Jesaja 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg des Herrn wie ein Haus sein. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhoben. Und alle Heiden werden hinzulaufen. Oh wow, das ist sehr evangelistisch. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weissagung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Also, jetzt pass auf. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und die werden hinfort nicht mehr lernen, Kriege zu führen. Ja, was jetzt? Gibt es Kriege, Nöte und so weiter oder gibt es keine Kriege mehr? Mhm. 2. Mose, Ehre Vater und Mutter, auf dass du lang lebst. Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter und Frau und Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Du liebe Zeit, Jesus, ich war ja schon auf der anderen Konferenz letzte Woche. Da hast du gesagt, ich soll meine Mutter ehren. Jetzt sag sowas zu mir. Was ist es? Frag den Heiligen Geist. Es war nie geschrieben außerhalb von Beziehung mit dem Geist. Und da gibt es tausende von anderen Bibelstellen noch. Eins gebe ich euch noch. Das ist echt gutes Zeug. Matthäus 9. Der Kranke braucht den Arzt. Lukas 10, 33. Der gute Samariter. Der hat nicht für die Person gebetet. Der hat jemanden bezahlt, damit er sich um die kranke Person kümmern soll. Hat selber nichts gemacht, außer das. Und die Person mitgenommen. Sorry, ich will es nicht ganz so schlecht darstellen. Matthäus 10. Während ihr predigt, heil Kranke, weck Tote auf und so weiter. Ja, was jetzt? Persönlich würde ich sagen, Matthäus 10 ist immer gut. immer beten. Beten ist Hammer. Gott. Aber merkt ihr was? Das Wort ohne den Geist, das widerspricht sich. Wir brauchen den Heiligen Geist, Leute. Wir brauchen ihn so dringend. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt er, betet, dass mein Reich, der Himmel auf die Erde kommt. Ja, was jetzt? Alles ist eine Einladung in Gemeinschaft mit Gott. Alles. Wenn wir uns das Leben und mit dem ende ich. Wenn wir uns das Leben mit den Freunden, von den Freunden Gottes anschauen. Und ich glaube wirklich, ich habe es im Visionsteam vor kurzem mal gesagt, ich glaube, Gott lädt uns ein, Freunde zu werden. Es heißt in Johannes 15, ein Sklave weiß nicht, was sein Meister tut. Aber ein Freund weiß es. Der Freund bekommt Offenbarung von dem Herzen Gottes. Und das ist noch nicht mal die höchste Stufe, ihr Lieben. Und trotzdem sind alle anderen Stufen darunter auch gut. Weil die höchste Stufe ist nicht, dass du ein Freund bist, der Offenbarung hat von dem, was Gott tun will und dem gehorsam gegenüber bist. Also du tust, was er dir sagt, sollst du tun. Sondern die höchste Stufe, mit der du in Gott unterwegs sein kannst, dass du so denkst wie er. Ich bringe ab und zu das Beispiel. Ja, meine Frau ist glücklich, wenn ich die Spülmaschine ausräume. Okay? Die ist glücklich, wenn sie mir sagt, ich soll es ausräumen und ich mach's. Noch glücklicher ist sie aber, wenn ich es mache, ohne dass sie mir was sagt. Im einen bin ich der Sklave. Nein, Spaß. Nein. Aber auch, was? Hey. Okay, na, lass mich mal kurz Beziehung wieder reinfügen und dann ende ich tatsächlich. Ich will ein Freund sein zu meinen Kindern. Ich würde es mir wünschen, dass meine Kinder mich als Freund, ihren besten Freund ansehen. Aber ich bin ihr Vater. Und wenn die meine höchste Stufe nur Freundschaft wäre und nicht Fatherhood, Vaterschaft, dann habe ich ein Problem. Genau. So, es gibt verschiedene Stufen, in die uns Gott reinführen will, okay? Und wenn wir jetzt Mose oder David anschauen, die mit Gott gesprochen haben, denen Gott, sage ich mal, Dinge vor die Füße gelegt hat, das wären vielleicht sogar ihre Träume erfüllt gewesen und sie trotzdem in dem Moment gesagt haben, nee, David, der Saul nicht antastet. Also David wird gesalbt als König, dann kriegt er ein prophetisches Wort und so weiter und so fort. Er kriegt ein prophetisches Wort, dass die ganze Armee von Saul zu seinen Füßen liegt. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Was passiert dann? Gott knockt die ganze Armee aus. Ja? Also die schlafen tatsächlich. Mit einem seiner Helden geht er dann da runter. Und der Held, einer von den 300, sagt, das ist das Wort des Herrn, Kollege. Wird es dir jetzt mal bewusst? Also Gott knockt die komplette Mannschaft aus. David und sein Kumpel gehen da runter und der sagt zu ihm, das ist das Wort des Herrn. Und David entscheidet sich in dem Moment, nee. Was ist es, wenn das prophetische Wort, das sein Kumpel so interpretiert hat, Gottes Test war, um David sein Herz zu prüfen? Weil nachher sagt Gott, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Nicht nur ein Mann, der gefeiert hat, was ich über ihm sage oder ein prophetisches Wort oder so, sondern der im Test gelernt hat, so zu denken wie er. Deswegen, ganz ehrlich, wir hatten es erst letzte Woche von Tests. Alles ist ein Test. Alles ist ein Test. Selbst wie du dich auf einen Test vorbereitest, ist ein Test. Mose. Gott sagt, ey, dein Volk da, was macht sie? Halt mal, Herr, das ist dein Volk, das ist nicht meins. Das hast du von Ägypten herausgeführt. Ich war nur der Mittler. Also gut, ja, hast auch wieder recht. Der redet mit Gott wie einem Freund. Ich glaube ganz ehrlich, Gottes Wunsch war nicht, Leute zu zerstören und so weiter und so fort, sondern Menschen zu finden, die sagen, ein Engel reicht mir nicht. Herr, wir sind bekannt, dass du mit uns bist. Zeichen und Wunder sind der Hammer, Zeichen und Wunder sind der Hammer. Aber wir wollen, dass du mit uns bist. Und bevor du nicht mit uns bist, gehen wir nicht mit. Der Test war, dass Gott jemanden findet in dem Herzen. Dir kann ich mein Volk anvertrauen, weil du hast verstanden. Okay. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe Angst, dass wir eine Generation haben, die die Worte mehr kennen als das Wort. Die das Buch zitieren können, aber keine Liebe zum Autor haben. Die aus Liebe Rechtfertigung machen. Die Liebe zitieren, aber sich nicht selber hingeben können. Die weltlich sieht und deshalb so okay ist, dass Menschen in ihren Situationen bleiben und sie somit die transformierende Kraft des Evangeliums oder des Kreuzes wegziehen. Leute, das ist gefährlich. Das hier hat mein Leben radikal verändert. Und es wird mein Leben, den Rest meines Lebens, wahrscheinlich in Ewigkeit verändern. Und wenn das hier uns nicht mehr berührt, da haben wir, das sind die Grundlagen, auf die wir eigentlich stehen sollten, bei all dem, was kommt. Und deswegen ist es mir so wichtig, absolut solches Wort Gottes lesen. Absolut, lese dein Bibelleseplan und so weiter und so fort. Das hier ist Leben. Ich bin hier, ich will sagen, jeden Tag, aber manchmal klappt es auch nicht und so. Dann höre ich es mir an, ohne Wissen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und trotzdem darf es mich nicht religiös machen. Ich will dem begegnen. Es ist nicht wichtig, wie viel du da drin liest, sondern wo du die Tür findest, die sein Herz heute offenbart und was er zu dir reden will. Weil wir müssen von dem Manna leben, das tagtäglich zur Verfügung steht. Aber Manna hält nur für einen Tag. Alright, steht doch, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will es einfach beten, dass er bei Fearless hier einen Ort findet, wo Menschen willig sind, reif zu werden, willig sind, in eine Beziehung mit Gott einzutreten. Und wenn du heute zum allerersten Mal da bist und du hast keine Beziehung zu Jesus, dann ist das der Anfang. Weil ich will nicht, dass du eine Beziehung zu einem Buch mehr feierst wie zu einer Person. Und gleichzeitig ist mir es wichtig, dass Gott unsere Ohren öffnen, damit wir wieder sensibel sind für das Rhema-Wort, für das frisch gesprochene Wort. Weil die Pharisäer, die konnten das Logos, das zitierte oder das geschriebene Wort auswendig. Aber als das Fleisch gewordene Wort vor ihnen stand, erkannten sie ihn nicht. Und das darf uns nicht passieren. Und Jesus, ich bete, dass du in uns, in Fearless, Menschen findest, Jesus, die hingegeben sind. Jesus, wir wollen nicht nur von Liebe zitieren oder Liebe zu dir zitieren, sondern wir wollen das Leben. Wir wollen den schmalen Weg gehen, Jesus. Wir wollen auf unseren Knien sein, Jesus. Und wir wollen deiner Stimme folgen. Jesus, wir wollen gehorsam sein. Und gleichzeitig lädst du uns ein, dein Herz kennenzulernen. Und Jesus, ich bete wirklich, dass das Wort eine Tür für uns wird, hin zu dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wir lernen, das zu leiseln, was du leiselst, und das zu rufen, was du rufst, Jesus. Wir wollen kein Echo sein, wir wollen eine Stimme sein. Wir wollen eine Stimme sein, Jesus, für dich, Jesus. Wir wollen sogar Megafon sein, Jesus. Wir wollen das in die Welt hinaus posaunieren, Jesus. Aber Vater, ich bete, dass du in uns, in unserem Herzen, ja, Freundschaft findest zu dir hin. Charakter findest, Jesus. Das, wo wir sagen, wir gehen nicht ohne dich. Alles schön und gut, aber nur, wenn du dabei bist, Jesus. Und Jesus, ich bete wirklich, dass wir sensibel werden für deine Stimme. Spür wirklich, wie da gerade eine Impartation stattfindet für deine Ohren. Wenn das, ich mache meine Augen auch zu, aber wenn das für dich ist, dann leg deine Hand auf deine Ohren. Ich will ganz kurz beten, Jesus, öffne unsere Ohren für deinen Geist. Jesus, wir wollen nicht von unseren Gedanken oder von unseren Emotionen, von uns, was weiß ich, von irgendwelchen Stimmen leben. Wir wollen von deiner Stimme leben. Und Jesus, ich bete, dass wir wieder hören. Hören, Jesus, was du zu sagen hast. Danke, Herr. Danke, dass du gut bist. Amen. Alright, ihr Lieben. Hammer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden hier noch ein Ministry-Team haben. Komm hier gerne nach vorne.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.